Würden Sie einmal kurz sagen, wer war der Mensch Frei Otto?
Ja, also Frei Otto ist 1925 in Sigmar in Sachsen geboren. Dann sind die Eltern nach Berlin gezogen. Dort ist er zur Schule gegangen, hat dann mit dem Architekturstudium angefangen, wurde dann 1943 zur Luftwaffe eingezogen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat er sein Studium in Berlin fortgeführt. War dann Stipendiat der Deutschen Forschungsgesellschaft, ist nach Amerika gegangen, hat dort die großen Architekten der 20er Jahre besucht, unter anderem eben Mies van der Rohe und Walter Gropius, hat darüber in der Bauwelt berichtet und dort hat er dann die Hängedachkonstruktion von der Rallei Arena kennengelernt. Das hat ihn nachhaltig geprägt, diese Hängedachkonstruktion. Dann in Berlin zurück hat er seine Doktorarbeit gemacht über das hängende Dach und dann ging es los mit den ersten Leichtbauten, die er entwickelt hat für die Bundesgartenschauen, eben hier in Deutschland, zuerst in Kassel, dann in Köln für die Interbau in Berlin. Ja, und dann hat er sich eben auch den anderen Leichtkonstruktionen zugewandt, Bögen, Gitterschalen, pneumatische Konstruktionen.
Frei Otto, Architekt, Hochschullehrer, Visionär. Sein Spezialgebiet? Leichtbaukonstruktionen. Wie das berühmte Zeltdach des Olympiastadions in München, das auf seinen Ideen beruht und vom Architekturbüro Behnisch und Partner umgesetzt wurde. Die NDB Online der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften hat kürzlich einen Lexikonartikel über den berühmten Architekten Frei Otto veröffentlicht. Ich habe mit dessen Autorin Dr. Irene Meißner, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Leiterin des Archivs des Architekturmuseums der TU München gesprochen, sie war eben schon kurz zu hören, sowie mit dem Redakteur des Artikels Dr. Werner Tschacher. Was ist das Besondere an Frei Otto? Darum geht es in dieser Folge. Warum wurde Frei Otto denn für die NDB Online ausgewählt?
Die biografischen Artikel in NDB Online behandeln verstorbene Persönlichkeiten des gesamten deutschen Sprach- und Kulturraums, die politische, ökonomische, soziale, wissenschaftliche, technische, künstlerische oder kulturelle Entwicklungen wesentlich beeinflusst haben. Und nach dieser Definition gehört Frei Otto ohne Zweifel in die NDB, in die Neue Deutsche Biografie oder in jetzt und neue digitale Form NDB Online, weil er als Pionier des Leichtbaus, wie kaum ein anderer, die Architektur des 20. Jahrhunderts durch seine Innovationen geprägt hat. In strikter Abgrenzung von der Monumentalarchitektur des Nationalsozialismus und geprägt von Vorbildern in der US-amerikanischen Architektur nach 1945 entwickelte Otto Zelt- und Seilnetzkonstruktionen, die wie der deutsche Pavillon für die Expo in Montreal und die Dachkonstruktion der Münchner Olympiabauten für die Spiele von 1972 das internationale Bild des jungen, modernen Deutschland, der Bundesrepublik, genauer gesagt, prägten. Winfried Nerninger hat Frei Otto als internationalen Repräsentanten der deutschen Architektur bezeichnet und Ottos Konzepte des anpassungsfähigen, ressourcensparenden und nachhaltigen Bauens waren zukunftsweisend. Es waren im wahrsten Sinne des Wortes Ideen für eine bessere Welt. Also das zur Auswahl von Frei Otto, der ohne Zweifel in die NDB Online gehört. Mit Frau Dr. Meißner konnte eine für die Abfassung des biografischen Artikels über Frei Otto bestens ausgewiesene Architekturhistorikerin und Architektin gewonnen werden, die bereits biografisch zu Frei Otto publiziert hat, nicht nur lexikalisch, sondern auch durch ihre Mitarbeit an der wichtigen Publikation Frei Otto Forschen, Bauen, Inspirieren, A Life of Research, erschienen 2015, anlässlich des 90. Todestages von Frei Otto. In diesem Buch werden die reichhaltigen Aspekte des Lebens und Werks Frei Ottos umfassend gewürdigt und seine Pionierleistungen und Innovationen dargestellt.
Frau Meißner, auf welchen Quellen basiert denn Ihr Beitrag?
Naja, Wir haben 2005 die Ausstellung gehabt hier im Architekturmuseum zum 80. Geburtstag über Frei Otto. Da habe ich Frei Otto auch kennengelernt, mich erstmals wirklich fundiert mit dem Werk auseinandergesetzt. Und darauf basiert dann auch meine Forschung zu Frei Otto. Daneben zum 90. Geburtstag haben wir nochmal diese Zusammenfassung gemacht in dem kleineren Buch, seine wichtigen Ideen dort zusammengefasst und publiziert. Und so ist dann Schritt für Schritt nachgefolgt.
Was zeichnet denn Ottos Architekturstil, den Leichtbau, genau aus? Und wie hat seine eigene Biografie diesen Stil geprägt?
Ja, also ich habe ja eben schon gesagt, Frei Otto war bei der Luftwaffe und das hat ihn ganz entscheidend geprägt, weil er aus der Luft die brennenden Städte von Deutschland gesehen hat und hat immer gesagt, es waren die Städte, die für die Ewigkeit errichtet hätten werden sollen. Und er hat halt gesehen, wie die einfach abgebrannt sind. Er ist dann in Kriegsgefangenschaft gekommen nach Frankreich, wurde als junger angehender Architekt, musste er dort den Friedhof planen und eine zerstörte Brücke wieder aufbauen. Es gab kein Material dort und so ist er dann zu seinem Lebensthema gekommen. Wie kann man mit wenig Material möglichst das Maximum erreichen? Und so ging es halt dann los mit den ersten Leichtbaukonstruktionen.
Welche Architekten waren denn seine Vorbilder und mit wem hat er zusammengearbeitet?
Naja, Vorbilder in dem Sinne gab es ja nicht. Das ist halt was völlig Neues. Also den Leichtbau hat er auf eine neue Entwicklungsstufe gebracht. Leichtbau hat es natürlich schon vorher auch gegeben, aber dass man daraus eine Architekturform entwickelt, das ist eben ureigens das, was auf Frei Otto zurückgeht. Also insofern, die Vorbilder waren weniger die Architekten als die Vorbilder. Das war die Natur im Grunde genommen, wie eben Leichtbau auch die in der Natur umgesetzt wird. Ja, hat dann seine Bauten mit vielen Architekten zusammen realisiert, also die ersten Zeltbauten, er hat einen Zeltbauer kennengelernt oder hat ihn angeschrieben. Peter Strohmeier, mit denen hat er die ersten Zeltkonstruktionen entwickelt und dann bei den größeren Bauten hat er dann Kooperationen auch mit den Architekten gebildet. Also wie hier eben auch gerade in München. Den Wettbewerb hatte ja Günter Behnisch gewonnen, inspiriert von Frei Ottos Zeltdachkonstruktion in Montreal. Und weil das Einzige, also derjenige, der das Know-how in Deutschland hatte, war eben Frei Otto. Insofern hat sich Günter Behnisch dann auch an Frei Otto gewandt für die Umsetzung hier des Münchner Dachs. Also ohne Frei Otto wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Wir müssen immer bedenken, wir sind überhaupt noch vor der Zeit eines Computers. Die ganzen Konstruktionen waren noch nicht in der Form zu berechnen, wie sie heute zu berechnen sind. Und das zeichnet eben auch die besondere Arbeitsweise von Frei Otto aus. Er hat immer alles am Modell ermittelt, also hat die Kräfte rein durch eine Modellstatik ermittelt.
Inwiefern blickt denn die Forschung heute anders auf sein Werk, als es Zeitgenossen zu seiner Zeit hatten?
Naja, das ist irgendwie, also heute kann man seine Leistung, die er eben erbracht hat, kann man natürlich ganz anders im Rückblick auch einschätzen, wie das die Zeitgenossen damals machen konnten. Und ja, viele Forschungsfragen. Ich habe immer so gesagt, Frei Otto war eigentlich seiner Zeit etwas voraus, auch was ökologisches Bauen anbelangt. Das sind gerade Fragen, die in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen haben. Insofern blickt man natürlich heute ganz anders auf das Werk von Frei Otto.
Wie wirkt sein Einfluss auf die heutige Architektur nach und welche Schüler hatte er?
Wie eben schon gesagt, für die Forschung ist er ganz, ganz wichtig. Der Nachlass liegt ja bei den Kollegen in Karlsruhe, dort am Südwestdeutschen Archiv für Architektur und Ingenieurbau. Und die haben sehr, sehr viele Anfragen zum Themenkomplex von Frei Otto. Und gibt natürlich sehr bedeutende Schüler wie Rainer Bartel, der dann hier Professor für Tragwerksplanung in München war, oder Werner Sobeck in Stuttgart, der dann ja auch das Institut übernommen hat. Also das sind ganz bedeutende jetzt wissenschaftliche Nachfolger von Frei Otto. Es gibt dann noch den Bodo Rasch, der eben die Bauten von Frei Otto in Saudi-Arabien fortgeführt hat oder mit dem er auch zusammen die Bauten überhaupt in Saudi-Arabien entwickelt hat. Und das Büro existiert ja heute noch in Stuttgart.
Würden Sie noch abschließend zu den Zeltdächern im Besonderen was sagen? Was zeichnet die aus? Was ist die Wissenschaft dahinter? Gerne am Beispiel München.
Die Leichtbauten, es geht immer darum, es sind reine zugbeanspruchte Konstruktionen, es sind sogenannte Minimalflächen, also die kleinste Fläche einnehmen, jede durch eine geschlossene Kurve begrenzte Fläche, kleinsten Oberflächeninhalts bezeichnet eben eine Minimalfläche, die Oberfläche einer Flüssigkeit, auf die keine äußeren Kräfte wirken, ist eine Minimalfläche. Wir kennen alle die Seifenblasen. Daran kann man das besonders anschaulich eben auch sehen. Und mit diesen Seifenblasenmodellen hat ja Frei Otto eben auch gearbeitet.
Sie haben ihn gekannt. Also das fand ich eben super faszinierend. Ich habe mir auch beim Begleiten des Artikels immer gedacht, ich hätte den auch, glaube ich, mal kennengelernt. Und sicherlich eine überragende, auch Lehrerfigur gewesen sein.
War schon faszinierend auch als Lehrer und war einfach also schon eine tolle Persönlichkeit, auch mit ihm auch zu sprechen und sich auszutauschen.
Ja. Ich finde das so spannend, das Institut, das er da, ich glaube, in der Nähe von Stuttgart, was glaube ich gegründet hat, das war ja Interdisziplinarität, bevor dieses Wort erfunden worden ist.
Ja, genau. Genau, also das ist sein Institut eben auf dem Unigelände in Vaihing. Das war der Prototyp, den man 1:1 gebaut hat für den deutschen Pavillon in Montreal. Das hat er symbolisch der Bundesrepublik abgekauft, damals für eine D-Mark, hat das versetzen lassen und hat dort eben sein Institut gegründet. Also wenn man ein bisschen eine Vorstellung haben will davon, wie Montreal ausgesehen hat, mal was die Leute ja fasziniert hat 1967, wo Montreal eröffnet wurde, muss man nach Stuttgart fahren und muss sich eben dort das Institutsgebäude angucken. Und das Besondere war eben, dass er dort Wissenschaftler und Forscher aus den unterschiedlichen Disziplinen zusammengeholt hat, also dieses interdisziplinäre Arbeiten, was wir heute kennen. Und er hatte immer schon Wissenschaftler aus der ganzen Welt, hat ja auch seine Forschung publiziert, immer in dieser sogenannten EL-Reihe. Und diese EL-Reihe war immer dreisprachig, also immer mehrsprachig, in einer Zeit, wo überhaupt, wenn es hochkam, wo man Dinge auf Englisch publiziert hat, aber überhaupt noch nicht in drei Sprachen.
Herr Tacher, soll der Bereich Architektur in der NDB weiter ausgebaut werden?
In jedem Fall. Es sollen Persönlichkeiten aus dem Bereich der Architektur weiterhin Aufnahme auch in die neue NDB Online finden, die aufgrund ihres Todesdatums nach dem Erscheinen des jeweiligen Bandes der gedruckten NDB lagen. Also das muss ich jetzt wirklich nochmal erklären. Das Projekt der 28 Bände der gedruckten NDB wurde 1953 begonnen und im Frühjahr 2024 abgeschlossen, nach 70 Jahren. Und Buchstabe A ist tatsächlich in dem Band von 1953 und dann B in 50er Jahren. Und jetzt habe ich mal so ein Beispiel. Es fehlt tatsächlich, so wie Frei Otto gefehlt hat, aufgrund seines Todesdatums 2015, zum Beispiel auch der Walter Gropius als bekannter Vertreter des Bauhauses, weil der Band mit dem Buchstaben G 1966 erschienen ist und Walter Gropius ist 1969 verstorben. Und das gilt auch für andere bekannte Architekten, wie zum Beispiel Gottfried Böhm. Der Buchstabe B ist ja in den 50er Jahren, Gottfried Böhm 1920 bis 2021, der übrigens 1986 als erster Deutscher und noch vor Frei Otto den renommierten Pritzker Architekturpreis erhielt. Ein weiterer Ansatz zum Ausbau des Bereiches Architektur in NDB Online ist die Orientierung der Artikelpublikation an Jubiläen. Im Fall von Frei Otto war es dessen 100. Geburtstag in diesem Jahr 2025, in dem auch der Artikel von Irene Meißner in NDB Online erschien. Und das wird auch oder wurde auch bereits bei uns auf dem Internetauftritt von NDB Online entsprechend gewürdigt. Wir haben jetzt also Jahrestage immer da und da ist auch Frei Otto herausgehoben. Und ein weiteres Beispiel für diese Orientierung an Jubiläen ist das 1925-26 mit 100 Jahre Bauhaus in Dessau und der Gründung der Architektenvereinigung Der Ring 1926 in Berlin weitere Jubiläen begangen werden. Und diese Orientierung an Veranstaltungen, an Forschungsvorhaben, Ausstellungen und Tagungen soll auch dazu führen, dass wir weiter kompetente Autorinnen und Autoren finden, die bereit sind, aktuelles Forschungswissen in die Artikel einfließen zu lassen. Der Ring, vielleicht das noch zur Erklärung, war eine Vereinigung führender Architekten des an die internationale Moderne angelehnten neuen Bauens in der Weimarer Republik, die 1926 in Berlin gegründet wurde und bis 1933 bestand. Artikel in der gedruckten NDB hatten aus diesem Ring und diesem ganzen Umfeld des neuen Bauens, zum Beispiel Peter Behrens, Ludwig Mies van der Rohe, Erich Mendelssohn, Hans Poelzig, Bono und Max Taut sowie Hans Scharoun. Und es wird nun versucht, wie gesagt, da auch die noch fehlenden Artikel zu Autoren, die diesen Gesetzmäßigkeiten unterlagen, dass sie eben nach dem Erscheinen des jeweiligen Bandes erst verstorben sind, nachzutragen. Ich nenne da nur Hugo Hering und Otto Bartning als ganz wichtige Vertreter. Und das wäre so ein wichtiges Feld. Und dann liegt mir noch ein Feld am Herzen. Und da gibt es ja auch entsprechende Forschungsbestrebungen und auch wichtige Ausstellungen. Zum Beispiel die jetzt zuletzt auch wieder entdeckten vergessenen Frauen des Bauhauses. Und andere wichtige Architektinnen wie Marie Frommer, die hat gelebt von 1890 bis 1976, die erste promovierte Architektin in Deutschland, die bislang auch noch keinen Artikel in der NDB hat und die sich nun für NDB Online geradezu anbietet. Außerdem möchte ich künftig die Architekten der DDR stärker behandelt wissen. Hier wurden mit dem Landschafts- und Gartenarchitekten Reinhold Lingner wurde ein guter Anfang gemacht, denke ich. Und interessant und ausbaufähig erscheint mir zudem auch der Bereich der territorialen Sakral- und Profanarchitektur des 17. und 18. Jahrhunderts.
Wenn wir den Artikel über Frei Otto als Beispiel nehmen, welche interessanten inhaltlichen Aspekte bietet denn das neue Format von NDB Online?
Also es sind inhaltliche und auch formale Aspekte. Da ist zu nennen eine attraktive Formatgestaltung mit 1 bis 2 Porträtfotos. Das hatte die alte NDB nicht. Wie bei Frei Otto sagt nämlich ein solches Foto, in der Regel ein Porträtfoto oder aber auch Fotos mit anderen Personen, also Gruppenfotos, eine ganze Menge über die Persönlichkeit eines Menschen aus. Und da bemühen wir uns auch professionelle, teilweise auch von Familienangehörigen bekommen wir tatsächlich auch private Fotos mit hoher Aussagekraft, finde ich, da einzubauen. Jeder Artikel in NDB Online wird ja nach einer Kopfzeile mit Namen und Lebensdaten mit einer kritischen Würdigung eingeleitet. Und ich habe jetzt mal die herausgepickt, natürlich für Frei Otto, die eben die Bedeutung der jeweiligen Persönlichkeit, in diesem Fall Frei Ottos, prägnant zusammenfasst. Zitat. Frei Otto war ein Pionier des Leichtbaus und der Architektur des 20. Jahrhunderts. Seine temporären Bauten aus Seilnetzen, Membranen und Gitterschalen begriff er als Gegenentwürfe zur Monumentalität und zum Ewigkeitsanspruch der NS-Architektur. Zu seinen bekanntesten Projekten zählen der Deutsche Pavillon für die Expo in Montreal 1967 mit Rolf Gutbrot und die Olympischen Sportstätten in München 1968-72 mit Benisch und Partner. Dann ist uns wichtig ein grafisch anspruchsvoll und übersichtlich gestalteter Lebenslauf, den man wechselweise entweder als Tabelle oder als Stammbaum visualisiert aufrufen kann. Ebenfalls sehr wichtig, dass diese einleitenden Teile, also Genealogie und Lebenslauf und die biografische Darstellung, zahlreiche GND-gestützte Verlinkungen zu Personen enthalten. Also es werden ganze Netzwerke deutlich. Sehr wichtig nachher mal für so eine Netzwerkforschung oder auch für das Aufzeigen von Partnerschaften und Kooperationen, Familienbeziehungen sowieso. Also das ist wirklich auch sehr, sehr zentral, was wir jetzt durch das Online-Format eben darstellen können. Dann folgen ja eine Auswahl des Werk- und Literaturverzeichnisses mit den Links zu weiterführenden Informationen und Online-Ressourcen, also wieder diese digitale Unterstützung. Und gegen Ende eines jeden Artikels gibt es einen weiteren Teil mit Links zu den Ressourcen im Internet, zum Beispiel zu Seiten der Mediatheken, öffentlich-rechtlicher Sender oder anderer informativer Seiten. Und gerade auch zu Frei Otto findet sich hier, glaube ich, sehr wertvolles Material, sowohl filmischer Art. Und ich glaube, es gibt sogar eine Sequenz, wo man ihn hört. Also das wäre vielleicht auch noch sehr interessant zu erwähnen. Also weitere Recherchemöglichkeiten.
Damit haben Sie es mir schon ein bisschen vorweggenommen. Was der Vorteil ist der digitalen Version gegenüber der gedruckten. Gibt es da noch was Sie ergänzen möchten?
Ich denke, dass NDB Online das renommierte biografische Fachlexikon im Internet weiterführt. Also NDB Online führt die NDB, die ja nun wirklich mit diesen 70 Jahren Geschichte, und ich habe es noch in meinem Proseminar natürlich auch gelernt, es ist in vielen Institutsbibliotheken vorhanden, dass das jetzt auf eine attraktive und auch sehr nützliche Art und Weise weitergeführt ist. Uns in der Redaktion, auch von unserem Herausgeber, von der Historischen Kommission, ist weiterhin dieses zertifizierte Wissen sehr wichtig, dass unsere Artikel eben von Expertinnen und Experten verfasst werden. Und das ist also aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig in unserer Zeit, dass hier biografisches Wissen kompakt zusammengefasst wird. Mit derzeit circa 700 Artikeln befindet sich NDB Online, wie auch die retrodigitalisierten lexikalischen Vorgänger ADB und NDB unter dem Dach des großen Portals der deutschen Biografie, also mit Hunderttausenden von Artikeln. Mit vielen Millionen Aufrufen jährlich ist die deutsche Biografie eine Plattform mit erheblicher Sichtbarkeit im Netz. Und wir arbeiten daran, unsere Sichtbarkeit auch zu erhöhen durch Kooperationspartnerschaften und weitere Öffentlichkeitsarbeit, wie zum Beispiel dieser Podcast.
Welche Anforderungen wurden bei der Erstellung des Beitrags an die wissenschaftliche Redaktion gestellt? Welche Rolle hat sie?
Natürlich wäre das jetzt auch eine wichtige Frage, die wir vielleicht mit Frau Meißner diskutieren könnten, wie sie das empfunden hat, die Zusammenarbeit. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Redaktion die Autorinnen und Autoren begleitet und mit ihnen zusammen auch die wissenschaftliche Korrektheit selbstverständlich sicherstellt und Datenlücken schließt. Also wir fangen ja im Grunde an mit einem Rohtext. Im Laufe der Redaktion und des Miteinanders, des Reflektierens darüber, auch einer Lektüre von Fachliteratur, das müssen wir Redakteure einfach auch, um ein Gegenüber zu sein, stellen wir dann einfach auch fest, was hätten wir denn noch gerne. Ne? Das fängt bei der Genealogie an, das ist wirklich mit das Härteste, was wir abverlangen und wo wir auch die meiste Unterstützung leisten. Zum Glück auch in der Redaktion haben wir da auch erhebliche Möglichkeiten des Zugriffs auf digitale Ressourcen, was wir von unseren Autorinnen und Autoren jetzt auch nicht unbedingt erwarten können. Und dann kommt es vor, das war jetzt, glaube ich, bei dem Artikel über Frei Otto nicht nötig, dass wir auch Quellen und Personalakten vor Ort auch als Redakteur schon mal einsehen. Also das war aber hier ja weder nötig noch der Fall. Eine ganz wichtige Aufgabe ist die Anpassung der Texte an den nüchtern sachlichen Lexikonstil der NDB, weil jeder Autor, jede Autorin hat natürlich einen eigenen Stil und wir müssen einfach schauen, dass die Artikel in einem nüchternen und sachlichen Lexikonstil gehalten sind. Und dann haben wir natürlich unsere Formatvorlagen und redaktionellen Vorgaben, wie ein solcher Artikel formal gehalten wird. Und das ist dann eine ganz klare Redakteursaufgabe, das auch dann zu korrigieren und wir haben einen Redaktionsdurchlauf, wir haben jetzt auch mit der Chefredaktion nochmal eine Schlussprüfung und dann gehen ja die Texte auch an die Autorinnen und Autoren zurück. Und dann natürlich eine Kommunikation, Rückfragen und Ergänzungswünsche an die Autorinnen und Autoren zu Sachverhalten. Und wenn ich mir da nicht sicher bin und auch Fehler von Seiten der Redaktion auftreten, dann brauchen wir natürlich immer wieder das wache Auge und die Kompetenz der Autorinnen und Autoren. Das geht bis in die letzte Druckfahne. Ohne eine Freigabe der Druckfahne oder der Druckversion durch Frau Meißner wäre dieser Artikel nicht in dieser Form entstanden.
Möchten Sie noch was ergänzen?
Ja, das habe ich gemerkt, diese sehr intensive Zusammenarbeit, was ja auch gut ist, das hat man normalerweise in der Form nicht, wenn man publiziert, dass wirklich so intensiv jeder Fakt geprüft wird und nachgeprüft wird.
Für wen ist denn insgesamt so ein Artikel wie der über Frei Otto interessant? Also das ist ja relativ interdisziplinär zu betrachten. Ist der für Architektinnen, für Historiker, für Ingenieurinnen? Wer sollte diesen Artikel lesen?
Alle Interessierten. Und ich bin sehr sicher, dass gerade Frei Otto interessant ist, weil er ja selber interdisziplinär gearbeitet hat. Also das sind ja nicht nur Architekten, er hat ja einen philosophischen Ansatz gehabt. Er hat mit Naturwissenschaften quasi auch gearbeitet und das in seine Ideen einfließen lassen. Und das ist so spannend zu sehen, wie er selber gearbeitet hat. Und das kann natürlich auch interessant sein für Leser, Leserinnen des Artikels über Frei Otto. Wir sind natürlich auch an einem breiteren Publikum interessiert, auch wenn unsere Artikel von Expertinnen und Experten verfasst, natürlich für ein engeres akademisches Publikum an den Universitäten und für Studierende verfasst werden und wir hoffen, dass wir die auch finden, aber dann haben wir natürlich Fachjournalisten, die auch immer wieder darauf zurückgreifen und in den verschiedenen Sparten. Die Fachhochschulen haben wir im Blick und wir sind ja auch gehalten, Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Also ich werde auch nicht nur an der RWTH in Aachen auch über unser Projekt berichten und das versuchen, an die Studierenden weiterzugeben. Es ist auch durchaus denkbar, damit schon in die Oberstufen der Gymnasien auch reinzugehen, allein um das Nachschlagewerk NDB Online bekannt zu machen. Und gerade bei Frei Otto, das sei mir noch angemerkt, sollten es vielleicht auch Entscheider in Politik und Verwaltung einmal zur Kenntnis nehmen, dass es diese Ansätze eines nachhaltigen, ressourcenschonenden, ökologischen Bauens bereits gegeben hat und hoffentlich weiterhin geben wird. Also die ganze Planung von Städten der Zukunft, das Einbeziehen von Mobilität und der Art und Weise, wie wir wie Architektur gestaltet werden soll, all das prägt ja unser Leben und es sind Zukunftsfragen und aus meiner Sicht sollten alle diesen Artikel lesen, unbedingt.
Sehr schön, dann vielen Dank Ihnen bei.
Vielen Dank.
Dankeschön. Thank you.